Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Auch oder besonders in Zeiten von Negativzinsen galt der Kauf einer Immobilie als sichere Anlage. Jetzt, da die Zinsen für Baukredite stark gestiegen sind, müssen potenzielle Käuferinnen und Käufer noch genauer hinschauen. Denn neben den offensichtlichen Finanzierungskosten und der Grunderwerbsteuer oder den Notargebühren können noch Kosten kommen, die beim Immobilienkauf nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Bei neuen Immobilien müssen die Kaufinteressenten vor allem einen kritischen Blick auf die Baubeschreibung werfen. Ist sie unvollständig, kommen auf die Bauherren und Damen wahrscheinlich noch böse Überraschungen zu. Denn schlüsselfertig heißt nicht, dass beim Einzug auch das Wasser fließt. Wer eine gebrauchte Immobilie erwirbt, auf den oder die können erhebliche Unkosten für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zukommen. Worauf sie denn achten müssen beim Immobilienkauf, darum soll es heute gehen. Und darüber spreche ich mit meinen Studiogästen. Peter Burg ist uns zugeschaltet, Ingenieur beim Institut für Bauen und Wohnen. Er sitzt im Studio in Freiburg. Und bei mir hier im Studio ist Michael Buser. Er ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Haus und Grund in der Grafschaft Moers. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder Sie schicken eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Vielleicht fangen wir zu Beginn an mit einer sehr allgemeinen Einschätzung. Die Zinsen für Baukredite, die Kosten für die Zinsen sind ja enorm gestiegen. Die Kosten für die energetische Sanierung sind auch noch ungewiss. Wann würden Sie sagen, Herr Buser, ist der Kauf einer Immobilie immer noch ein solides Investment und wovon hängt es ab?
Das ist immer sehr individuell zu beantworten. Grob kann man sagen, man muss natürlich irgendwie das Geld haben. Man muss es am besten schon gewisse Rücklagen gebildet haben und dann natürlich auch eine Finanzierung gut stemmen können. Das heißt, man bräuchte am besten sicheren Arbeitsplatz, sichere Einkommenssituation und dann kann man sich tatsächlich überlegen, auch eine Immobilie zu kaufen. Schön wäre es, wenn da an staatlicher Stelle auch noch mehr Förderung bei der Eigentumsbildung wäre. Das wäre natürlich gerade für junge, nicht ganz so einkommensstarke Familien immer noch mal sehr hilfreich.
Aber würden Sie sagen, es ist immer noch eine genauso gute Idee, jetzt eine Immobilie zu erwerben, wie auch zu Zeiten, als es noch Negativzinsen gab?
Es ist kostspieliger, das auf jeden Fall. Aber eine gute Idee ist es grundsätzlich immer. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt monatlich zahlen Miete oder monatlich zahlen eine Rate auf das Haus, dann müssen Sie natürlich immer merken, wenn Sie auf das Haus zahlen, leisten Sie immer ein bisschen einen Beitrag zu Ihrer eigenen Vermögensbildung. Wer halt Miete zahlt, der hat das Geld verloren und kann an der Stelle zumindest kein Vermögen bilden. Natürlich ist es sehr viel schwerer, jetzt hier Vermögen zu bilden, weil die Zinsen so stark gestiegen sind und die Baukosten natürlich auch wahnsinnig hoch sind.
Die gleiche Frage möchte ich auch gerne nach Freiburg stellen an den Ingenieur. Herr Burg, würden Sie auch sagen, es ist immer noch ein gutes Investment, sein Geld in eine Immobilie zu stecken, sofern man genug Rücklagen hat?
Ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also ich sitze hier in Freiburg, wir haben ja teilweise Immobilienpreise. Das hat mit der Realität dann nicht mehr ganz so viel zu tun. Und selbst wenn man da ein Vermögen hat, ist immer die Frage, ist das wirklich sinnvoll, das zu tun? Ich glaube, es hängt von der persönlichen Lebenssituation ab. Man sollte sich da auch ein bisschen von den Vermögensfragen lösen. Menschen, die Kinder haben, die Schwierigkeiten haben, ansonsten Wohnraum zu finden, wo vielleicht gerade der Schulbezirk stimmt oder andere Dinge. Für mich ist es sehr stark eine Frage auch der persönlichen Lebenssituation. Es kann ja auch sein, dass man mit einer Immobilie einen kleinen Verlust macht, aber die allgemeine oder die persönliche Lebenssituation das aufwiegt, weil die Kinder halt vernünftig aufwachsen können, weil das nachbarschaftliche Umfeld stimmt. Also ich rate immer dazu, ein bisschen nicht nur aufs Vermögen zu schauen. Das Leben besteht aus anderen Dingen auch noch als dem Vermögen.
Ich glaube, das stimmt Ihnen, Herr Buser, sehe ich gerade nicken zu. Das ist natürlich eine gesamtphilosophische Betrachtung des Lebens und die darf man auch nicht vergessen. Wir werden uns aber trotzdem hier am schnöden Mammon abarbeiten. Also wir werden versuchen, die Kosten- und Vertragsfallen in diesen 70 Sendeminuten aufzudecken. Vielleicht gliedern wir das in Neubauten und in Bestandsimmobilien. Das macht es vielleicht ein ganz klein bisschen einfacher. Mal so ganz allgemein gesagt, wenn man neu bauen will, was für Typen von Neubauten gibt es überhaupt, Herr Burg?
Das kommt, also grundsätzlich darauf an, ob man über ein eigenes Grundstück verfügt oder nicht. Wenn man über ein eigenes Grundstück verfügt, dann gibt es Leute, die das ganz klassisch machen mit einem Architekten oder einer Architektin, sich Pläne erstellen lassen, individuell bauen und dann mit Einzelausschreibungen versuchen, Handwerker zu bekommen, die das Ganze errichten. Dann gibt es das Modell, dass ich das schlüsselfertig mache, also ein Generalunternehmer habe. Das kann auch ein Fertighausunternehmen sein, Massivhausunternehmen, die mir halt einen Generalunternehmervertrag anbieten. Und dann gibt es Angebote, wo ich Grund und Boden und Immobilie gemeinsam erwerbe. Das ist beispielsweise bei Eigentumswohnungen in der Regel ja so. Wenn ich dann neu irgendwas erwerben will, das kann aber auch etwa bei einer, also häufig sind es Reihenhäuser, Doppelhaushälften, solche Geschichten, die laufen dann über Bauträgerangebote.
Mhm. Sie haben gerade schon diesen Begriff schlüsselfertig genannt. Da vermuten ja viele, dass sie, wenn das Haus dann steht, auch einziehen, den Schlüssel bekommen und alles ist gerichtet. Ich habe aber bei der Lektüre Ihres Buches Kosten und Vertrags, vor allem beim Immobilienkauf, habe ich gelernt, Herr Burg, dass dem nicht so ist. Schlüsselfertig heißt nicht alles fertig, ne?
Genau, also es ist kein Rechtsbegriff. Das ist also kein Begriff, den wir jetzt irgendwie definieren könnten oder der feststeht oder der in irgendeiner DIN-Norm festgezurrt wurde, sondern das ist ein Fantasiebegriff, der im Wesentlichen daher kommt, dass ich sage, am Ende kriege ich einen Schlüssel, dann schließe ich auf und von der WC-Spülung bis zum letzten Lichtschalter funktioniert alles. Das ist natürlich nicht so, sondern ich erhalte bei einem Neubauvertrag das, was vertraglich vereinbart ist. Und das wird in aller Regel, was den technischen Teil angeht, in der Baubeschreibung festgelegt und deswegen sollte ich mir die sehr genau ansehen. Dazu muss man sagen, dass selbst die Begrifflichkeit Baubeschreibung ein bisschen schwierig ist und wir bis vor wenigen Jahren das Wort selbst in der Baugesetzgebung nicht hatten.
Gut, wenn schon der Begriff schwierig ist, Herr Buser nickt immer so zustimmend. Juristisch steckt da ja auch noch einiges im Detail. Also eine Baubeschreibung, worauf würden Sie als Jurist achten beim Neubau, Baubeschreibung?
Ja, die Bau- und Leistungsbeschreibung ist ein ganz wichtiger Aspekt eines Bauvertrages, weil man eben dort regeln kann, welche Leistungen in welcher Güte und welcher Art und welcher Ausführungsart dann eben auch geliefert werden oder erstellt werden vom Bauunternehmer. Die bietet auf der einen Seite schon mal eine Planungssicherheit und eine Kostensicherheit. Also ich weiß dann genau, was ich letzten Endes in dem Haus auch tatsächlich verbaut habe, ob da ein Bad hier vollständig schon gefliest ist, ob was für ein Material ich da habe, ob das eine Qualitätsware ist, vielleicht auch welche Linie das ist, ob das die Linie U-Bahn 2 ist oder sonst irgendwas. Also tatsächlich, was für eine Qualität ich da verbaue. Man kann auch so weit gehen, in dieser Bauleistungsbeschreibung auch schon sagen, was für Material, was für ein Zement oder sonst was ich da und welche Mengen ich davon verbaue. Also da habe ich wirklich eine Sicherheit, was dann später drin ist. Ich habe auch eine rechtliche Vereinbarung. Also gerade wenn es dann später auf die Gewährleistung geht, muss man immer sagen, was ist ein Mangel? Die negative Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit. Und wenn ich eben eine ungenaue vertragliche Vereinbarung habe, dann kann ich später auch nicht eindeutig sagen, ich habe einen Mangel oder ich habe keinen Mangel. Also da habe ich schon wirklich was Handfestes, was ich später auch im Falle der Gewährleistung verwenden kann. Und zum anderen schafft das Ganze eben auch nochmal eine Übersichtlichkeit, die ich auch dann durch einen Experten halt prüfen lassen kann, ob das dann eben auch alles so vollständig ist und so richtig geplant ist, wie es ist. Weil das steht fest, wenn ich so ein Haus baue, sollte ich immer einen Experten dazu nehmen, weil man ja normalerweise nicht vom Fach ist.
Ja, das dachte ich auch gerade. Wenn Sie sagen, ich weiß dann, was verbaut ist, dann müsste ich mich ja sehr einarbeiten in die genaue Körnung des Zements, um zu wissen, ob der Zement, den ich nach Lektüre für gut befunden habe, auch wirklich verbaut wurde. Also das sind ja sehr, sehr viele Details, die kann ich als Fremder, also als fachfremde Person gar nicht beurteilen.
Ja, Tragfähigkeit des Dachs zum Beispiel, wenn ich später noch eine Photovoltaikanlage drauf mache oder Schneelasten habe oder vielleicht in einem Erdbebengebiet bin, auch solche Sachen, Statik, das gehört auch alles dazu und da rein.
Ist das der klassische Beruf eines Ingenieurs oder Architekt oder was sind das für Experten?
Ich würde da immer einen Architekten auf jeden Fall mit ins Boot nehmen, der vielleicht auch als Gutachter tätig ist. Das gilt dann auch später für die Baubegleitung. Also es ist ja nur der Anfang, die Baubeschreibung. Das ist ja ein erster Schritt, um dann später mal loszulegen. Aber auch so ein Bauunternehmen ist ja nicht in 2 Tagen gestemmt, sondern das dauert ja meistens ein halbes, dreiviertel Jahr in der Regel. Mit vielen Bauphasen, mit vielen einzelnen Schritten. Und da ist es auch immer ganz sinnvoll, das nochmal wirklich überprüfen zu lassen. Also da ist es mir wirklich das Geld wert, auch nochmal einen Experten dazu zu nehmen, der dann neutral prüft und hier auch nochmal einzelne Phasen des Baus dann am besten abnehmen kann.
In den Ballungsgebieten, wie zum Beispiel auch hier in Köln, ist es ja auch so, dass große Komplexe gebaut werden, wo dann die einzelnen Eigentumswohnungen verkauft werden. Und das wird dann am Modell gezeigt und man stimmt dann zu oder nicht. Würden Sie in dem Fall auch sagen, man schickt am besten hinterher nochmal einen Experten durch, um zu gucken, ob da alles richtig passiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Das ist also, wir sind ja immer nur Laien. Wir können das eben so nicht erkennen, ob die Fugen jetzt richtig gezogen sind, ob das alles auch gerade waagerecht ist. Man hat einfach nicht den Blick dafür. Und das gilt genauso für ein ganz normales Haus wie auch für Eigentumswohnungen, wobei es bei den Eigentumswohnungen natürlich nochmal ein bisschen komplexer ist, weil wir diese Vertragsbeziehungen haben. Zum einen sind wir Eigentümer mit dem Sondereigentum an der Wohnung, aber haben natürlich auch noch das Gemeinschaftseigentum an allen konstruktiven Bestandteilen des Hauses. Und da gibt's dann natürlich immer diese Beziehung zwischen Verwaltung, Bauträger. Die Verwaltung ist ja meistens vom Bauträger zunächst mal eingesetzt und grundsätzlich auch eher dem Bauträger gegenüber positiv gestimmt und ist dann vielleicht auch nicht ganz so zielstrebig bei der Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen. Also da muss man dann wirklich als Gemeinschaft auch eben diese Willensbildung haben, um sich gegenüber dem Bauträger aufzustellen und eben auch die Mängel zu verfolgen. Und da gibt es dann eben auch wirklich zwei getrennte Abnahmen. Einmal natürlich die Abnahme für das Sondereigentum, also für die Wohnung selbst. Und zum anderen natürlich auch nochmal die Abnahme des gemeinschaftlichen Eigentums. Und das sollte natürlich alles sauber durchgeführt werden. Abnahme, kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen, ist natürlich auch ein ganz interessanter Punkt.
Ja. Herr Burg, wie würden Sie das angehen als Ingenieur?
Ja, es ist so, sagen wir mal, es kommt vielleicht so ein bisschen drauf an, ob man völlig allein unterwegs ist auf eigenem Grundstück oder ob man in Begleitung von einem Fachmann unterwegs ist. Also wenn ich jetzt mit einem Architekten oder einer Architektin baue, dann ist sie ein Stück weit, sagen wir, der Partner an meiner oder Partnerin an meiner Seite und führt mich da ein bisschen durch. Ist eigentlich auch vom Berufsethos her so angelegt. Wenn ich allerdings jetzt kaufe und mir wird im Wesentlichen ein Kaufvertrag vorgelegt mit einer Baubeschreibung, dann bin ich natürlich als Laie oder Laien erstmal aufgeschmissen und muss mir schon fachliche Hilfe suchen. Sagen wir mal die Schneelast, wenn das Dach nachher zusammenbricht und die Schneelast wurde nicht berücksichtigt, dann sind wir im Strafrecht. Aber es kann natürlich sein, dass ich ein vernünftiges Dach brauche oder einen vernünftigen Dachstuhl, weil ich den später nochmal ausbauen will. Dann sollte ich auf solche Dinge gucken. Richtig gefährlich wird's, wenn ich im sogenannten verdeckten Bauherrenmodell lande. Das heißt, mir wird suggeriert, ich kaufe eine Immobilie samt Grund und Boden. In Wahrheit kaufe ich aber zunächst mal nur den Grund und Boden und nachgelagert oder im gleichen notariellen Kaufvertrag ist noch ein Bauvertrag angehängt. Das heißt, ich kaufe also Grund und Boden, werde verpflichtet, mit einem bestimmten Anbieter zu bauen. Dann bleibe ich nicht Käufer mit den ganzen Rechtsfolgen, sondern ich werde plötzlich zum Bauherrn oder zur Bauherrin, obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Und dann kommen so Geschichten rein, dass ich mich halt selber drum kümmern muss, ob der angebotene Keller denn überhaupt zu dem Erdreich, das da vorhanden ist, oder der Grundwassersituation passt. Dann wird's halt richtig kompliziert.
Sie sagen versteckter Vertrag. Wieso ist das nicht auf den ersten Blick deutlich?
Das ist nichts, also für Laien ist es sehr schwer zu erkennen, ob sie von einem Bauträger erwerben, also Grund und Boden plus Immobilie gemeinsam in einem Vertrag nach der Makler- und Bauträgerverordnung, oder ob sie nur über den notariellen Kaufvertrag nur ein Grundstück erwerben und da noch ein Bauvertrag angehängt ist. Wenn man das noch nie gemacht hat und kriegt da 30 Seiten vom Notar zugeschickt, meistens auch mit sehr überschaubaren Begleitbriefen, um es vorsichtig zu formulieren, und einigen anderen Dingen mehr, die ich zu bemängeln hätte, ist es einfach schwierig. Sie finden das nicht sofort raus, was sie tun, sondern sie glauben, nee, sie kaufen halt ein Grundstück mit einer Immobilie. Also die Torte mit Tortenboden, aber sie kaufen eben im Zweifel erstmal den Tortenboden und müssen sich dann drum kümmern, dass der für diese Torte auch funktioniert. Und da muss man wirklich aufpassen. Nach meiner Erfahrung ist es ohne Fachleute, also beispielsweise in dem Fall ein Anwalt, der sich das mal durchguckt, schwer zu erkennen für Laien.
Das heißt also, bevor ich was beim Notar unterschreibe, sollte ich mir doch mal kurz eine Beratungsstunde beim Anwalt nehmen. Herr Buser nickt auch.
Ja, das wär mein heißer Tipp. Ich habe meine Rechtsanwältin aus Hamburg gehört, die hat geklagt, dass sie im ganzen Leben immer zu spät informiert wurde, statt rechtzeitig. Vielleicht gut.
Sind das Ihre Erfahrungen auch bei Haus und Grund?
Ja, oftmals kommen die Mitglieder dann tatsächlich, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Mhm. Aber vielfach können wir noch einiges dann eben versuchen zu retten. Wobei, wenn der Kaufvertrag unterzeichnet ist, beziehungsweise mit dieser unglücklichen Konstellation, dann kann man natürlich nur noch die Reste zusammenräumen und schauen, dass man das Beste daraus macht.
Mhm. Viele Kosten hat man ja auch gar nicht so im Blick. Baugenehmigung, Erschließungskosten, Anschlüsse für Strom, Wasser, Wärme und so weiter. Wie verschaffe ich mir da einen Überblick, wenn ich jetzt denke, ach ja, das Grundstück kostet das und der Neubau soll das und das kosten? Wie kriege ich einen ungefähren Überblick, was da noch auf mich zukommt?
Grundsätzlich sollte man sich, wie wir schon, das wird der O-Ton wahrscheinlich für den ganzen Vormittag heute beraten lassen. Also man kann natürlich auch schon mal ein paar Infoportale sich anschauen, aber man sollte sich dann eben auch wirklich eingehend beraten lassen, damit man eben hier nichts außer Acht lässt. Also wenn ich das jetzt natürlich selbst baue mit einem Architekten, dann habe ich natürlich den Architekten an der Hand, der mich da ein bisschen an der Hand nimmt. Ich muss natürlich auch mit ihm vereinbaren, was für Leistung, was für einen Umfang er da eben erbringt. Auch was dann eben Honorarvereinbarung etc. betrifft.
Sind die nicht gebunden, die Honorare, an den Wert des entstandenen Gebäudes?
Es gibt grundsätzlich die HOAI, also die Honorarordnung für Architekten, aber die ist nicht zwingend verbindlich. Man kann eben auch entsprechende Vereinbarungen treffen. Mhm. Und dann muss man natürlich eben schauen, wie man damit zurechtkommt und wie man klarkommt. Das gilt natürlich ähnlich im Bereich des Auftrags selbst. Wenn ich dann eben später den Bauunternehmer dann eben verpflichte, eben tätig zu werden, muss ich natürlich auch schauen, was ist mit der Bezahlung. Am besten ist es natürlich, wenn die Baubeschreibung dann wirklich perfekt ist, am besten geprüft, dann nochmal durch einen Spezialisten und ich dann nach Möglichkeit vielleicht auch eine Pauschalvereinbarung treffe, dass er eben diese Summe hat, innerhalb dieser Zeit eben produziert, gegebenenfalls noch garniert durch Verspätungszulagen oder sonst irgendwas, die er dann eben zahlen muss, wenn er eben verspätet wird. Da kann man viel machen, viel im Bereich der Vereinbarung machen. Mhm. Da gilt es aber auch wirklich, sich beraten und begleiten zu lassen. Also einmal aus rechtlicher Sicht und natürlich auch einmal aus fachlicher Sicht.
Mhm.
Das,
ja,
ist wichtig.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, also auch wenn ich mit einem Architekten oder einer Architektin unterwegs bin, ich sollte das natürlich prüfen lassen vorher juristisch, weil das sind doch erheblich hohe Summen, die da im Spiel sind. Und auch die Vereinbarung, was ist denn überhaupt vereinbart? Also welche Torte soll gebacken werden? Das muss natürlich auch wirklich sauber definiert werden in so einem Vertrag. Und also Verträge über solche Summen zu schließen, ohne Fachleute einzuschalten. Ich sage immer, da können Sie auch versuchen, ins Cockpit von einem Flugzeug zu steigen. Da wird vielleicht der Start noch gelingen, aber ob die Landung noch klappt, das ist halt die Frage. Und man sollte einfach die Grenzen des eigenen Wissens ehrlich erkennen und sagen, dann hole ich mir Hilfe. Und man sollte das auch von vornherein ins Budget einplanen, dass man das einfach mal mit einpreist, ja, so eine juristische und technische Beratung.
Nehmen wir an, die hatten wir und wir fangen an zu bauen und wir haben auch ein Honorar und alles festgelegt. Und jetzt stellt sich heraus, dass da irgendwie so eine, keine Ahnung, Lössschicht ist, die irgendwie nicht passt zu dem, was wir uns eigentlich gedacht hatten, konnte aber vorher auch keiner wissen. Es kommt zu erheblichen Kostensteigerungen. Auf wen kommen die zu? Nur auf mich oder auf den Ingenieur, der das nicht beachtet hat? Gibt es so solche Zwitter oder solche Momente dazwischen, wo eigentlich nicht klar ist, wer jetzt für die Kostensteigerung, die irgendwie mit dem schwierigeren Aushub oder mit einer besseren Abdichtung oder was weiß ich was einhergehen, also mit höheren Kosten, wo dann klar ist, wer eigentlich dafür verantwortlich ist? Oder bleibt das immer an Bauherren, Bauherrinnen hängen? Herr Buser, Sie?
Ja, also es ist nicht zwingend so. Also man muss wirklich differenzieren, vielleicht auch mal gucken, in welcher Sphäre dann eben hier was passiert ist. Also ich sag mal, wenn ein Umstand ist, dass eben der Baugrund eben anders ist und es konnte keiner vorhersehen, also der Bauunternehmer konnte es nicht vorhersehen, es wurde auch vorher keine Prüfung gemacht, ob da Altlasten sind oder sonst irgendwas, dann hat man an der Stelle halt Pech gehabt. Wenn es jetzt um einen Ausführungsfehler geht im Gewerk, dann ist natürlich der entsprechende Unternehmer dafür verantwortlich, wenn es jetzt um Planungsfehler geht. Also der Architekt hat zwar super tolle Wasserzuleitungen geplant, aber die Abwasserleitung dummerweise vergessen, dann ist es natürlich ein Planungsfehler und die Mehrkosten, die daraus entstehen, sind dann halt dem Architekten an der Stelle anzulasten. Mhm. Also man muss wirklich gucken, in wessen Sphäre das hier läuft.
Ja, und man sollte auch schauen, wo befinde ich mich? Also wenn ich neu kaufe vom Bauträger, dann ist der Bauträger zunächst mal weiterhin Eigentümer des Grundstücks, der bietet mir, der muss mir am Ende die fertige Torte liefern. Wenn der dann anfängt, ja schade, ich habe den falschen Keller geplant, dann bleibt das zunächst mal beim Bauträger. Also deswegen ist es so wichtig zu schauen, kaufe ich eigentlich eine Immobilie, eine neue Immobilie oder baue ich hier gerade eine Immobilie? Bin ich also weithin selbstverantwortlich? Ja, das ist wichtig.
Mhm. Wo Sie gerade von Altlasten sprachen, wie wichtig ist es eigentlich, vorher nochmal bei der Stadt, bei der Kommune oder so nachzufragen, was da vorher stand oder was geplant ist in Zukunft? Wo erhalte ich da Informationen?
Ja, vielerlei Quellen. Also bei der Stadt natürlich auf jeden Fall immer ganz gut anzufangen. Es kommt natürlich auch immer drauf an, kaufe ich jetzt ein Grundstück oder kaufe ich ein Grundstück mit Haus oder etc. pp. Also wenn es jetzt um ein leeres Grundstück geht, was ich dann eben später weiterentwickeln möchte, ist natürlich immer ganz interessant, ob da Altlasten sind oder sonst irgendwas. Also zur Not müsste man halt Bodenproben machen. Wenn man weiß, da war vorher eine Zeche oder eine Tankstelle oder sowas, dann sollte man eben schon ein bisschen argwöhnisch sein. Ganz wichtig ist natürlich auch für ein Grundstück die Bebaubarkeit. Also die Nutzbarkeit für das, was ich eben vorhabe. Also da reicht es jetzt nicht, wenn nur ein Flächennutzungsplan da ist. Da kann ich nicht einfach loslegen, wenn die Gemeinde dann sagt, nee, ich habe jetzt im Moment keine Kapazitäten. In 10 Jahren kann es vielleicht nochmal kommen. Dann habe ich alle anderen Bebauungsplansvorhaben, die ich jetzt habe, schon mal dann auf den Weg gebracht. Und dann kann ich den Bebauungsplan auch für dieses Grundstück aufstellen, beziehungsweise für die Grundstücke hier drumherum. Das sind immer nochmal so Themen, die dazukommen.
Wir werden das vertiefen gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Marktplatz. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. Heute Immobilienkauf, Vertrags- und Kostenrisiken vermeiden. Ich darf Ihnen noch mal meine Gäste vorstellen. Das ist Michael Buser, Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Haus und Grund der Grafschaft Moers und zugeschaltet aus dem Studio Freiburg Peter Burg, Ingenieur beim Institut für Bauen und Wohnen. Wir haben uns gerade unterhalten vor den Nachrichten über die Frage, welche Informationen man vielleicht vorher einholen sollte, bevor man etwas kauft oder baut. Einfach um zu wissen, ob vielleicht bald der Autobahnzubringer hintern durch den Garten geführt werden soll oder welche Altlasten im Boden stecken könnte. Herr Burg, wir haben gerade schon gesagt, die Kommune oder die Stadt kann Auskunft geben. Wie schnell sind die da so?
Das kommt jetzt auf die Stadt an, würde ich mal sagen. Aber ich sag mal so, wenn Sie irgendwo in einem Gebiet unterwegs sind, wo Fragen bestehen, die in der Stadt vielleicht schon häufiger zu öffentlichen Diskussionen geführt haben oder wo auch mal der ein oder andere Zeitungsartikel erschienen ist oder ähnliches, dann sind die da natürlich auch wach. Und wenn Sie da im Umweltamt nachfragen oder sich da einen Termin geben lassen, kann das auch relativ schnell gehen. Ja. Es ist halt immer die Frage, haben Sie überhaupt den Verdacht oder kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass da was sein könnte? Und es gibt Dinge, oder sagen wir mal, es gibt Siedlungsentwicklung, da ist es von vornherein klar, da ist es allen klar, da wird offen damit umgegangen. Und Sie können natürlich auch mal an so ein Grundstück stoßen, wo das ein bisschen verdeckter läuft.
Also ich weiß von einem Landschaftsökologen, der Stadtführung macht, der sagt, wenn Sie mitten in der Stadt, wo es eigentlich ganz attraktiv aussieht, wo die Anschlüsse alle fein sind, wo es nicht weit ist bis zur nächsten Eisdiele und die Schulen sind auch nicht weit und dort ist nicht bebaut, da wird er immer misstrauisch, weil dann sind da mit Sicherheit Altlasten drin. Also er meint, das offenbart eigentlich der gesunde Menschenverstand. Würden Sie dem auch so zustimmen?
Ja, also in Köln, wenn da was frei ist, da werden die Römer da gewesen sein, ja, meistens. Wenn es in Duisburg oder im Ruhrgebiet irgendwo ist, dann kann schon was sein. Also ist klar, wenn, sagen wir mal, in bester Lage sehr lange ein Grundstück frei liegt, dann darf man Fragen stellen, auf alle Fälle, keine Frage. Aber selbst wenn Sie irgendwo unterwegs sind und bauen auf einer ehemaligen Gärtnerei oder so, da können erhebliche Mengen an Düngemitteln oder anderes im Boden sein, wo Sie aufpassen müssen. Also man kommt häufig gar nicht so ohne weiteres drauf. Bei einer Tankstelle ist immer offensichtlich, ja, dass man da sich in die Tiefe gräbt bis zum Erdkern, dass man das alles rausholt. Aber bei einer Gärtnerei würden Sie das gar nicht vermuten.
Naja, der Pestizideintrag ist in der Regel tatsächlich sehr hoch. Wie erfahre ich denn, was da vorher mal gestanden hat?
Das ist eine gute Frage. die, wenn sie es selber nicht mitbekommen haben, weil sie nie in der Ecke waren oder es gar nicht bewusst wahrgenommen haben, sondern da plötzlich nur noch einen Acker vorfinden, ist das Einfachste mal in der Nachbarschaft zu fragen. Wenn das auch nicht funktioniert, dann kann man gucken, findet man vielleicht noch das ein oder andere Luftbild, wenn es nicht allzu lange her ist. Man hat ja mittlerweile da im Internet unglaubliche Möglichkeiten. Man kann aber natürlich auch einfach fragen beim zuständigen Baurechtsamt der kreisfreien Stadt oder des Landkreises, fragen, was war da eigentlich vorher. Insbesondere aber natürlich derjenige, der mir das veräußern will, sollte wissen, was da vorher war, und dann frage ich den oder die.
Da müssen wir jetzt davon ausgehen, dass er uns auch ehrliche Auskunft gibt.
Das lässt sich ja unter Umständen regeln. Dafür haben wir ja den Kaufvertrag. Und da kann man dann natürlich, aber auch da kommt man als Normalverbraucher jetzt nicht unbedingt auf die Idee, sich Garantien einräumen lassen und Zusicherungen in Sicht des Kaufgegenstandes. Also dass, wenn man Gebrauchtkauf hat, dass der eben mit Baugenehmigung gebaut worden ist, das Haus. Oder eben, dass da eben keine Altlasten auf dem Grundstück sind. Das sind ja alles Sachen, die man sich einräumen kann, zusichern kann, die dann natürlich auch Gewährleistungsansprüche auslösen, falls es eben nicht der Fall sein sollte.
Gewährleistungsansprüche sind, glaube ich, auch Gegenstand der Frage von Herrn Carsten Metzger, der uns zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Also mein Beitrag ist der, dass ich bzw. wir ein Haus gekauft haben mit 3 Wohnungen, und der Fall war der, dass im Dachgeschoss das als Mietwohnung verkauft wurde. Und später, nach dem Kauf, hat sich herausgestellt, dass die NFO vorschreibt, das Dach muss gedämmt sein, also die oberste Geschossdecke, sonst ist es nicht vermietbar und droht eine Strafe über 50.000 Euro. Das war natürlich leicht ärgerlich. Mit dem Verkäufer konnten wir das nachverhandeln vom Preis her, das war okay dann. Was mich aber ein bisschen geärgert hat bei der Geschichte, ist, dass der Makler, der uns das sozusagen, der einzigen Kontakt für uns war, uns auch gesagt hat, was wir an Mieternahmen da erzielen können, überhaupt keine Haftung hatte im Nachhinein. Also die Maklerpauschale mussten wir zahlen, komplett. Und das war rechtlich so okay. Das führte bei mir doch zu etwas Verstimmung, vor allem bei den Beträgen, die auch Makler kriegen. Das ist ja bekannt. Das war so mein Beitrag sozusagen. Beziehungsweise, wenn das anders sein sollte, würde mich das interessieren.
Ja, in der Tat, das ist ein Aspekt. Gerade Makler, die Leistung der Makler, die sich ja wirklich nicht jedem Käufer so erschließen. Und die Haftbarkeit, das ist in der Tat interessant. Da würde ich gerne den Rechtsanwalt im Studio befragen.
Ja, klar.
Ich meine, wenn man jetzt einfach nur sagt, geschätzte Mieteinnahmen, ich glaube, da kann man dem Makler wahrscheinlich erstmal nichts. Ne?
Nee, es gibt natürlich gewisse Punkte, die ein Makler als Fachmann dann erkennen muss, wo er natürlich dann auch Treupflichten hat gegenüber seinen Auftraggebern. Ich sag mal, der Käufer ist ja auch, zahlt ja auch Courtage, also es gibt auch ein Rechtsverhältnis mit dem Erwerber, wo es dann eben Aufklärungspflichten gibt. Aber was der Makler natürlich nicht weiß bzw. nicht wissen konnte, dafür wird er dann natürlich auch nicht haften. Es wird dann auch immer ein bisschen komplizierter, weil man eben dieses Rechtsverhältnis mit dem Makler müsste man dann eben gegebenenfalls auch ein bisschen näher ausgestalten, und dann kann man ihn auch besser in die Haftung nehmen. So, wenn es natürlich nur im Kaufvertrag drin steht mit der Zusicherung, dann haftet natürlich nur der Veräußerer, aber nicht unbedingt der Makler.
Jetzt ist ja die Sache die, Makler in großen Städten wie Hamburg oder München, wenn sie dem noch einen anderen Vertrag hinlegen, dann sind sie gleich außen vor. Also es läuft ja in der Praxis ja anders. Also sie
kommt
sind
immer
ja froh.
Drauf an, wo.
Ja, ja.
Ja, aber tatsächlich, das kann problematisch sein. Also wie gehabt bei schwerwiegenden Fehlern, beziehungsweise dort, wo wir dann wirklich einen kennen müssen, das mag das haben, und wo man dann ihm letzten Endes dann auch eine Täuschung oder dergleichen vorwerfen kann, da kann man ihn dann auch in Haftung nehmen.
Herr Metzger?
Ja, ach so.
Herr Metzger, sind Sie noch in der Leitung?
Ja, ich bin noch in der Leitung. Und zwar, uns wurde gesagt, dass der Makler, also so habe ich das zumindest verstanden, ja auch einen Preis für das Gebäude festlegt und damit eine gewisse Kenntnis haben muss über Elemente, die den Preis eines Gebäudes bestimmen. Und diese NF-Geschichte, da sagte der Makler, dafür ist er nicht zuständig, Das könne er nicht einschätzen. Aber das ist doch eigentlich ein großer Punkt, der Gebäude halt eher teuer oder günstig macht, was die NF vorschreibt. Da war ich ja noch etwas irritiert, dass da diese Treuepflicht, die ja auch erwähnt wurde, keine Rolle spielte.
Ja, das ist jetzt
kurz, natürlich. Wer ist die NF?
Die ENF ist die Energieeinsparverordnung. Mhm. Das ist mehr oder minder der Vorgänger des GEG, beziehungsweise ist in dieses Gebäudeenergiegesetz, was jetzt gerade auch in der Diskussion ist, aufgenommen worden ist. Und die ENF hat in Teilen Nachrüstpflichten in energetischer Hinsicht vorgeschrieben. Da muss man jetzt natürlich immer sagen, ob das jetzt befolgt worden ist oder nicht, ist jetzt keine Frage. Ob das eben eine nutzbare Wohnung ist, weil die Baugenehmigung dann offensichtlich ja schon da gegeben ist, ist nur die Frage, ob ich dann eben noch Nachrüstpflichten habe oder nicht. Also es ist keine Frage, ob ich die Wohnung insgesamt nutzen kann. Also einen Mietpreis kann ich erzielen, ob das Ding jetzt gedämmt ist oder nicht gedämmt ist. Vielleicht dann einen geringeren Mietpreis auf Dauer. Aber es ist jetzt nicht, dass ich die Wohnung gar nicht nutzen könnte.
Ja, ich bin ja erpressbar mit 50.000 Euro, ne? Vom Mieter.
Ja, also das wird jetzt nicht so schnell in der vollen Höhe dann umgesetzt. Also meistens kann man eben diese Nachrüstpflichten gerade im Dachgeschoss relativ einfach und mit einem relativ überschaubaren Aufwand auch noch nachführen.
Herr Burg?
Ja, also ich kann den Ärger des Hörers jetzt mal gut nachvollziehen. Man fragt sich halt schon, also Makler haben auch keine vertieften Informationspflichten im Sinne von, dass sie sich da selber vertieft informieren müssten oder ähnliches. Man muss sich einfach auch klar machen, Makler haben keinerlei Ausbildungspflichten oder irgendetwas. Also was die Politik da veranstaltet, ist schon hanebüchen. Da werden Verträge auf Kosten Dritter gemacht, weil Provision gezahlt werden muss von einem Käufer, der mit dem Makler keinen Vertrag hat und ähnliches mehr. Das ist schon sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und der einzige Ausweg daraus ist, dass man sagt, okay, der Makler hat mir folgende Liste erzählt und hat mir das alles so aufgegeben. Dann gehe ich zum Notar und sage, so, das machen wir dann mal zum Vertragsbestandteil. Der Verkäufer darf sich dann ansehen, ob er das mit mir hier gemeinsam unterschreibt. Weil ich komme ja, es ist so, wie Sie es sagten, Sie kommen ja häufig um den Makler gar nicht herum. In der Großstadt. Häufig muss es ganz, ganz schnell gehen. Mhm. Und dann sage ich, gut, dann muss es jetzt eben sehr schnell gehen und dann bin ich bereit, das Ding zu kaufen. Dann habe ich ja meine 14 Tage mindestens an Zeit, die ich als privater Käufer, so es sich nicht um gewerblich andere Vereinbarungen handelt, den Kaufvertrag prüfen darf. Und in dieser Zeit schaue ich dann, was von diesen Zusagen des Maklers kriege ich in den Kaufvertrag.
Mhm. Naja, bei uns waren es 10 Tage letzten Endes bis zum Termin vom Notar. Es wurde uns auch nicht genannt, dass wir 14 Tage Zeit hatten.
Ja, dann haben Sie aber möglicherweise eine Amtspflichtverletzung des Notars vorliegen. Und da muss ich Ihnen sagen, da habe ich dann gar kein Verständnis mehr. Da bin ich ganz schnell bei der Notarkammer und den Zweifel beim aufsichtsführenden Justizministerium. Ja. Denn das kann gar nicht sein.
Ja, aber so ist es halt gelaufen. Praxis, ne?
Wahnsinn.
Sag ich nur.
Ja. Herr Metzger, es tut uns leid, dass wir da im Nachhinein Ihnen auch nicht viel mehr sagen können, außer hoffentlich haben Sie beim nächsten Kauf keinen Makler zwischengeschaltet.
Das werde ich wahrscheinlich nicht wiederholen. So viel Geld habe ich nicht.
Vielen Dank trotzdem für die Anregung auch und für den kleinen Seitenaspekt, den wir noch eingeschlagen haben, nämlich Makler und welche Möglichkeiten haben wir da noch. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von der Frage, was an Kosten kommt auf mich zu und was kann ich so abhaken. Aber wo wir jetzt gerade uns darüber unterhalten, über Notarverträge, oft ist es ja auch der Verkäufer oder der Verkäufer, genau, der mir die Notar gleich vorschlägt und dann geht das ja eigentlich immer alles relativ schnell. Worauf sollte ich da achten, Herr Wuser?
Grundsätzlich ist der Notar mal gehalten, neutral zu sein. Das heißt, er wird einfach einen Vertrag aufsetzen und man kann natürlich als Partei auf ihn einwirken und sagen, ich hätte gern die Änderung und die Änderung. Er muss dem dann grundsätzlich auch folgen, solange das eben insgesamt dann immer noch hinkommt als Notarvertrag. Warum sind wir überhaupt beim Notar? Es geht natürlich darum, dass wir ein Grundstück kaufen oder eine Liegenschaft mit einem Gebäude drauf, also von wesentlichem Wert. Und da haben wir eben besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen, dass das eben rechtssicher läuft und dass eben auch alle Parteien insgesamt wissen, was sie tun sollen. Und deswegen gibt es die Formvorgabe, dass wir einen Hauskaufvertrag oder einen Immobilienkaufvertrag schriftlich vorm Notar dann eben auch verhandeln. Der Notar wird zum einen natürlich gucken, dass das alles soweit rechtlich dann hinkommt, die Vereinbarung. Zum anderen ist er natürlich neutral und er kann dann natürlich auch, wenn Sie Fragen haben zu diesem Vertrag, zu den Einzelheiten, dann können Sie sich auch immer gerne die Zeit nehmen und den Notar dazu befragen. Und der muss Ihnen natürlich auch zu diesen ganzen Punkten dann eine Auskunft geben. Und da würde ich eben nicht einfach nur hingehen und mich hinsetzen und vorlesen lassen. Das ist auch noch eine Eigenschaft, die der Notar natürlich haben muss. Er muss gut vorlesen können. Aber ein guter Notar nimmt sich natürlich die Zeit und erklärt dann auch, was da eben tatsächlich vor sich geht in den einzelnen Punkten. Die sind ja auch für den Autonormalverbraucher nicht so einfach nachvollziehbar.
Ja, es ist ja auch eine Sprache, die nicht nachvollziehbar ist. Welche Information muss der Notar vorher einholen?
Der Notar muss natürlich wissen, was der Kaufgegenstand ist, wer die Parteien sind, also Erwerber, Veräußerer. Er guckt auch ins Grundbuch rein, um nochmal zu schauen, ob irgendwelche Belastungen auf dem Grundstück sind. Was er nicht tut, er schaut nicht ins Baulastenverzeichnis ein. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, wenn ich ein Grundstück kaufe, muss ich natürlich auch nochmal gucken, bei der Stadt sind da vielleicht auch noch öffentlich-rechtliche Baulasten drauf. Können wir vielleicht später noch, wenn Zeit ist, besprechen. Es kommt natürlich dann auch noch auf den Kaufpreis an, auf etwaige Zusicherungen und ganz wichtig natürlich auch der wirtschaftliche Übergang, der natürlich auch noch irgendwo terminiert sein sollte. Das sind so die Essentialien des Kaufvertrages, die auf jeden Fall drin sein sollen. Alles andere ist dann eben Beiwerk, gerade Zusicherungen und dergleichen. Da kann man dann eben auch ein bisschen gestalterisch tätig werden.
Herr Burg?
Ja, ich muss noch ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Also viele Notare schauen jetzt nicht unbedingt ins Grundbuch. Sie sind nur dann halt gehalten, es im Kaufvertrag zu vermerken, dass sie das Grundbuch nicht eingesehen haben. Sie werden viele Kaufverträge lesen können, wo das dann eben entsprechend drinsteht und wo man dann den Notar natürlich auch auffordern sollte. Und vielleicht mal zwei kurze Anekdoten. Ich hatte mal eine Notarin, die ist von einem Bauträger aufgefordert worden, einen Kaufvertrag zu schreiben. Das hat die alles gemacht, wie er das gewünscht hat, hat es dann dem Käufer geschickt und hat ihm einen Brief dazu geschrieben und hat ihm reingeschrieben, ich kann Ihnen nicht empfehlen, diesen Entwurf zu unterzeichnen. Das kommt ganz selten vor, die hat auch nie wieder einen Auftrag von dem Bauträger bekommen. Mhm. Und ein anderer Fall war ein Notar aus Bayern, der hat einen sehr langen Begleitbrief dazu geschrieben, hat das alles erläutert, hat gesagt, er sei jederzeit erreichbar und so weiter. Und das ist sehr, sehr selten. Im Beurkundungsgesetz haben wir eigentlich stehen, der Notar soll den Willen der Beteiligten erforschen. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand vorher den Notar mal in irgendeiner Form zu Gesicht bekam oder mit ihm mal telefoniert hat oder irgendwas. In aller Regel läuft es so, dass der Verkäufer zum Notar geht, lässt einen Kaufvertragsentwurf machen. Der Notar weiß gar nicht, was eigentlich wirklich die Anliegen des Käufers sind, schickt ihm das zu. Und die Käufer wissen häufig auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Da kommt dann so ein wichtiges Papier mit einem Landeswappen und das ist alles und so weiter und so fort, ja. Und sie denken dann, hoppla, okay, was kann ich da überhaupt machen, was soll ich da überhaupt machen? Also die Aufklärung seitens der Notarinnen und Notare, die lässt doch sehr zu wünschen übrig. Da muss mehr passieren, aus meiner Sicht.
Wir haben einen Notar zugeschaltet, Herr Lammel aus Mainz, der wahrscheinlich eine andere Einstellung dazu hat. Hallo?
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ich weiß nicht, ob jetzt Sie nicht etwas verwechseln. Ich bin kein Notar.
Ah, da ist was durcheinander gegangen. Ja.
Frage zu Wärmeversorgung.
Gut, schließen wir es mit dem Notar ab und kümmern uns um die Wärmeversorgung. Das ist der Charme einer Live-Sendung. Herr Lammel, aber Herr Lammel heißen Sie.
Genau, das ist richtig.
Ah, immerhin. Prima. Wärmeversorgung war Ihr Thema.
Ja, genau. Zunächst mal herzlichen Dank allen Beteiligten. Also mit viel Erfahrung kann ich nur zustimmen in vielen, vielen Dingen, die Sie beschrieben haben. Wir sind eine Bruchteilsgemeinschaft von 20 Reihenhäusern in Mainz, ein Projekt, was von der Stadt auch mit gefördert wurde. Der Bauträger sehr erfahren, sehr etabliert in Zusammenarbeit mit der Stadt und wir sind da auch zufrieden. Haben jetzt aber ein Thema, es sind KfW 55 Häuser und wir haben in 2 oder 3 von den 20 Häusern ein Problem mit der Warmwasserversorgung. Das heißt, es dauert teilweise 1 Minute, bis Warmwasser an der Zapfstelle ankommt. Jetzt ist es so spezifisch, Sie hatten über Baubeschreibungen gesprochen, das steht da nicht drin. Wir finden auch im Prinzip keine DIN-Vorschriften. Der Bauträger hat versucht zu messen, aber wir drehen uns mit dem Bauträger ein Stück im Kreis, weil wir sagen, das dauert zu lange. Und meine Frage an Sie Experten wäre, was tut man in so einem Fall, wenn man an Bedingungen kommt, die wahrscheinlich nicht spezifizierbar sind und wo auch vielleicht die Bauvorschriften nicht explizit etwas dazu aussagen.
Die Frage gebe ich erstmal an den Juristen, Herr Buser.
Ja, also zuerst mal, das Erste, auf das ich gucke, sind wir noch im Bereich der Fristen. Gewährleistungen bei einem Kauf bzw. bei einem Bauträgervertrag sind klassisch 5 Jahre. Das heißt, man sollte schauen, dass man das natürlich zügig klärt oder dass man eben ansonsten mit dem Bauträger dann eine Vereinbarung trifft, dass man sich eben nicht auf die Einrede der Verjährung beruft. Also solche Sachen sind immer sehr zügig zu klären. Ja, als nächstes wäre dann natürlich herauszufinden, wo jetzt die Problematik ist. Man muss zum einen schauen, was ist das Marktübliche, also was ist typischerweise geschuldet. Wenn man jetzt eine Minute Zeit braucht, bis es warm Wasser ist, dann kann das nicht in Ordnung sein. Also dann haben wir entweder ein Problem in der Installation oder wir haben Planungsfehler. Und danach würde ich dann eben auch entsprechend vorgehen. Wenn Sie jetzt hier sowieso einen gemeinsamen Bauträger haben, dann würde ich mal den Bauträger hier tatsächlich wirken lassen, dass er hier eine Nachbesserung vornimmt, weil so kann es sicherlich nicht bleiben auf Dauer.
Herr Burg?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den der Hörer da anspricht. Was kann ich überhaupt regeln? Ich hatte mal den Fall einer Frau, die eine dringend aufgrund einer Erkrankung eine barrierefreie Wohnung brauchte, die erwerben wollte auch vom Bauträger und sich das auch zusichern lassen hat, dass die barrierefrei ist. Aber auch der Begriff barrierefrei ist am Ende des Tages nicht sauber geregelt, es sei denn, ich definiere ihn ganz durch und berufe mich beispielsweise auf eine DIN-Norm und schreibe dann rein barrierefrei nach DIN 18040, dann weiß ich ganz genau, was ich bekomme. Das ist in anderen Bereichen ähnlich, im Schallschutz und so weiter. Und es kann am Ende sein, wenn Sie in einen Bereich reinrutschen, den Sie nicht sauber regeln konnten oder den Sie nicht genau im Blick hatten, dass das sogar gutachterlich geklärt werden muss. Also jetzt zum Beispiel in dem konkreten Fall, wann kommt das warme Wasser, wie lange darf es brauchen, wie lange ist die Leitungsführung und. Das kann Sie am Ende treffen und da sehen Sie auch die Krux der ganzen Geschichte, wie weit Sie sich da reinfuchsen müssen als Laie.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen?
Klar, Herr Lammel.
Wir haben das mit dem Bauträger auch durch Versuche in den Häusern versucht nachzuweisen. Da ist der Bauträger auch offen. Er hat auch eine eigene größere Ingenieursabteilung. Aber das Thema ist, anscheinend scheint es in Bauvorschriften nicht spezifiziert zu sein. Und wir drehen uns ein Stück im Kreis. Wir haben ein Gutachten angefordert, ein externes. Das lässt auf sich warten. Ist dann für uns letztendlich der letzte Weg, über einen Anwalt zu gehen und das einzufordern? Ist da der Rechtsweg dann das letzte Mittel?
Ja, wenn man nicht übereinkommt und die Fristen drohen abzulaufen, beziehungsweise irgendwann ist ja auch die Geduld am Ende und wenn der Sachverhalt halt nicht mehr weitergeht, dann wird man halt letzten Endes auch mal irgendwann die Gerichte damit befassen müssen. Natürlich sollte man schon, bevor man in so eine Richtung geht, schauen, dass man eben auch eine Lösung parat hält. Also das heißt, zur Not halt anderen fachkundigen Rat einholen, um zu gucken, überprüfen zu lassen, ist das ordentlich gebaut worden, beziehungsweise was kann ich jetzt überhaupt auch tun, um diesen Mangel zu beseitigen.
Wir haben einen weiteren Hörer zugeschaltet. Er hat, wenn ich das richtig sehe, Eigentum in einem Mehrfamilienhaus gekauft, aber der Bauträger ist insolvent. Guten Tag, Herr Müller.
Ja, hier ist er am Apparat. Vielen Dank, dass ich meine Frage bei Ihnen loswerden kann oder zumindest noch mal so einen Input geben. Also wie gesagt, wir haben von einem Bauträger, der ein größeres Objekt baut, eine Eigentumswohnung erworben, haben eigentlich auch das alles gemacht, was Sie sehr gut beschrieben haben, beim Bauträger nachgefragt, ob das Grundbaugrundstück bewertet wurde, also ob da noch Schadstoffe drin sind. Wir haben die Baubeschreibung auch dem Bauträger geschickt, ob das alles so seinen Gang gehen kann. Und wie siehe da, auf einmal geht der Generalunternehmer des Bauträgers insolvent. So, wir mussten dann nach langen Verhandlungen haben wir zugestimmt auch einer Nachzahlung und einen Nachtrag zum Bauträgervertrag abgeschlossen. Und jetzt, weil doch viele größere Mängel durch unseren eingesetzten Sachverständigen auch festgestellt wurde, haben wir immer das Gefühl vom Bauträger, dass er, falls es nicht zu Ende gebaut wird, die Insolvenz droht. Und dann ist ja eigentlich alles das, was Sie so schön erklärt haben, aus meiner Sicht fast obsolet. Ja? Der geht insolvent und wir stehen da.
Herr Buser.
Ist das so richtig oder was kann man da noch irgendwie abwenden zum Positiven?
Ja, also wir haben natürlich in dem Bereich dieser Bauträgertätigkeiten gibt es natürlich immer die Möglichkeit auch zu vereinbaren, dass man eben, also man sollte niemals den kompletten, gut, kann man auch gar nicht im Bauträgerbereich große Bereiche der Zahlung schon im Vorab leisten, aber man hat natürlich immer Tranchen, die man zahlt und man sollte dann natürlich immer ausdrücklich vereinbaren, wenn jetzt ein Gewerk fertig ist oder jetzt eine neue Tranche wieder zu zahlen ist, dass man dann am besten auch schon direkt Zwischenabnahmen macht. Also deswegen auch da wieder einen Fachmann dazu nehmen, der dann eben wieder guckt, ist dieses Teilgewerk jetzt auch richtig ausgeführt worden? Dann kann ich eben den Betrag freigeben.
Das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, Herr Boser. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Wenn Sie vom Bauträger kaufen, sind wir mal, und Grund und Boden gemeinsam kaufen, sind wir grundsätzlich mal der Makler- und Bauträgerverordnung. Und in der Makler- und Bauträgerverordnung habe ich in aller Regel eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch, bevor ich überhaupt die erste Tranche zahle. Die Tranchen selber sind festgelegt über die Makler- und Bauträgerverordnung in ihrer Höhe. Wenn es dort zur Insolvenz kommt, dann werde ich ja mit dem Insolvenzverwalter irgendwann darüber reden, wie geht das Ding weiter. Der wird mich nicht aus dem Grundbuch werfen können, das kann er nicht. Er kann einiges als Insolvenzverwalter, aber das kann er nicht. Das größere Problem taucht ja auf in dem Moment, wo ich mir schlüsselfertig baue. Aber wenn ich jedes Gewerk einzeln abnehme, habe ich für jedes Gewerk danach eine einzelne Gewährleistung. Das kann nicht das Ziel vom schlüsselfertigen Bauen sein und schon gar nicht vom Bauträgerbau. Ich sollte beim Bauträger tunlichst darauf achten, dass ich mit einer Abnahme am Ende durchkomme und meinetwegen die Baustelle technisch begleiten lasse. Das ja, klar.
Ja, wenn ich aber ein bisschen Teilbetrag zahle, ohne geprüft zu haben, ob die Leistungen auch erbracht worden sind, bin ich aber auch nicht gut beraten.
Nee, das würde ich im Rahmen einer technischen Begehung machen, aber bloß nicht, bitte nicht im Rahmen einer Abnahme. Ich hatte Fälle, da hatten wir dann 20 Abnahmen und 20 Gewährleistungsfristen und Eigentumsübergänge auf laufenden Baustellen. Das will niemand, der schlüsselfertig unterwegs ist.
Halten wir fest, dass wir eben zwischenzeitlich prüfen. Bevor wir die Tranchen zahlen, sollten wir auf jeden Fall eine Freigabe bekommen vom Fachmann und ansonsten halt Zurückbehaltungsrechte geltend machen, weil dann eben auch keine Durchsetzbarkeit der Forderung gegeben ist. Und so habe ich dann natürlich auch immer die Gewähr, wenn jetzt der Bauträger tatsächlich nicht mehr weiter kann, dass ich dann auch sagen kann, hier, entweder du machst es fertig oder ich muss mich dann halt irgendwie auch von dir trennen irgendwann mal.
Das heißt, für den nächsten Kauf weiß Herr Müller aus Sonthofen dann Bescheid, was er nicht tut, weil das Geld ist ja jetzt schon weg. Wir haben uns sehr intensiv eigentlich mit den Fallstricken, die beim Neubau entstehen können, unterhalten. Aber man kann ja auch viele gebrauchte Immobilien kaufen. Jetzt die Frage an Sie, Herr Burg, als Ingenieur. Wenn ich mir so eine Bestandsimmobilie anschaue, sei es jetzt eine Eigentumswohnung oder ein Haus, in dem schon viele vorher gelebt haben, worauf würden Sie bei der Besichtigung achten?
Ja, das ist eine ebenfalls sehr große Herausforderung. Der Hintergrund ist im Wesentlichen auch, dass in den meisten Notarien-Kaufverträgen Sach- und Rechtsmängel ausgeschlossen werden. Das ist insofern nachvollziehbar, als ja ein Verkäufer irgendwann auch mal seine Immobilie los sein will und nichts mehr damit zu tun haben will. Deswegen gibt es einen generellen Ausschluss und deswegen ist es so wichtig, dass ich eine Immobilie, wenn ich sie gebraucht kaufe, sehr genau besichtige, denn ich kaufe sie genauso, wie sie da steht und liegt und in welchem Zustand sie ist. Jetzt gibt es so ein paar Dinge, auf die sollte mich ein Verkäufer im Zweifel aufmerksam machen, wenn er das selber weiß, wenn er da weiß, naja, das Dach ist dann doch sehr undicht. Im Keller gibt es viele feuchte Stellen, dann wäre es gut, er weist auch darauf hin. Sehr schlecht wäre es, er würde anfangen zu versuchen, das zu vertuschen. Mhm. Das sollte er nicht tun, das kann man eigentlich keinem Verkäufer, keine Verkäuferin empfehlen. Sondern man sollte sachlich darauf hinweisen. Das, was man weiß, das Wissen sollte man auch weitergeben an potenzielle Käufer. Und ich als Käufer muss aber schon selber auch genau hinschauen. So, und das Problem ist, manches kann ich sehen als Laie, manches kann ich nicht sehen. Und manches kann auch ein Fachmann nicht sehen, weil auch ein Fachmann kann jetzt nicht einfach anfangen, da Dächer zu öffnen und andere Dinge. Ja. Da müsste er schon die Erlaubnis haben des Verkäufers. Das heißt, es kann immer ein Restrisiko auch bleiben. Aber durch eine sorgfältige Besichtigung in Begleitung einer Fachfrau oder eines Fachmanns kann man doch viele Probleme klären, finden, sehen und überlegen, ist das jetzt eine Geschichte, mit der ich umgehen kann? Oder wird es ganz dramatisch? Habe ich da, was weiß ich, möglicherweise eine Schadstoffbelastung in einer Immobilie, die so problematisch ist, dass sie eigentlich den Wert der Immobilie übersteigt, wenn ich das sanieren will?
Ich möchte es mal zuspitzen. Eigentumswohnung in Hamburg, Köln oder München oder Stuttgart. Wenn ich da zur Besichtigung, wo ja manchmal so im Block die Leute durchgeschleust werden innerhalb kürzester Zeit, wenn ich da jetzt noch einen Experten mitnehme, kann es sein, dass ich gar nicht erst eingeladen werde. Also wenn ich jetzt auf mich selbst angewiesen bin als Literaturwissenschaftlerin, sag ich mal, bin ich ja jetzt mit dem Zustand von Gaskesseln oder Leitungen vielleicht nicht per se total vertraut. Was kann ich auf den ersten Blick vielleicht trotzdem erkennen? Was würden Sie dieser Literaturwissenschaftlerin mit auf den Weg geben, Herr Burg?
Das ist wirklich eine Herausforderung. Also sagen wir mal, wenn Sie von Hamburg sprechen und eine Literaturwissenschaftlerin in Hamburg möchte sich da jetzt eine Wohnung kaufen, ich weiß gar nicht, werden die so gut bezahlt? Keine Ahnung. Nehmen wir mal an, die wird so gut bezahlt.
Sagen wir mal, sie hat geerbt.
Sie hat geerbt. Ist die Frage, also kann die... Beispielsweise das ganze Thema Heizungsanlage. Das ist ja jetzt, sie kauft sich jetzt eine Wohnung. Dann muss sie ja in den gemeinsamen Heizungskeller rein. Dann ist schon die Frage, hat der Makler den Schlüssel dabei und.
Also Keller muss mit besichtigt werden.
Ich würde alles angucken. Also ich würde im Keller anfangen und im Dach aufhören. Ich würde systematisch durchgehen. Ich würde keine Tür unberührt lassen. Jede Türklinke versuchen aufzuziehen, zu gucken, was ist dahinter. Und dann sind so Geschichten wie, was mindestens so wichtig ist natürlich, wie wenn ich jetzt feststelle, hoppla, die Heizung sieht aber doch verdammt alt aus, da könnte was auf mich zukommen. Dann ist ja die nächste Frage, wie viel Geld hat eigentlich diese Eigentümergemeinschaft zurückgelegt? Mhm. Hat sie ausreichend vorgesorgt, dass sie eine neue Heizung da problemlos installieren kann? Sonst kaufe ich diese Wohnung und habe im Wesentlichen nicht mitbekommen, da steht eine große Heizungssanierung an und habe den nächsten großen Geldbatzen vor mir und werde dem auch nicht ausweichen können. Also diese Frage Zeitdruck und Immobilienkauf ist eine wichtige Frage, würde ich zustimmen. Wenn es so ist, dass ich da nur einen Besichtigungstermin bekomme oder 300 Leute in der Schlange stehen, dann muss ich schauen, dass ich im Zweifel auf Standby jemanden bekomme, den ich anrufen kann und sagen kann, so, ich bin jetzt dran, wir haben eine halbe Stunde, kannst du rüberflitzen. Mhm. Weil das als Laie, ich halte das für wirklich schwer.
Mhm. Herr Buser?
Ja, ist verständlich. Wenn ich eine schöne Wohnung sehe und das ist die Wohnung meiner Träume, dann wird man natürlich schnell hingerissen, aber man sollte sich nicht komplett hinreißen lassen. Also man darf nicht die Katze im Sack kaufen. Das ist wirklich nicht ratenswert. Also man sollte schon prüfen, was auch immer ganz gut ist, natürlich gerade im Eigentumsbereich dann vielleicht die anderen Eigentümer anzusprechen oder was auf jeden Fall sein sollte, mit dem Verwalter zu sprechen. Der Verwalter, wenn er halbwegs ordentlich ist, hat ja dann auch einen Überblick, wie ist der Sanierungsbedarf. Der kann Ihnen auch die Protokolle aushändigen mit Zustimmung des Eigentümers in Sicht der letzten Wohnungseigentümer. Da weiß man dann eben auch, was gelaufen ist. Ob vielleicht auch ein Querulant in der Wohnungseigentümergemeinschaft ist, das kann ja tatsächlich auch mal ein Riesenproblem sein. Man hat jetzt eine schöne Wohnung gekauft und der Nachbar ist wirklich ganz eklig. Mhm. Auch das kann passieren. Das sollte man natürlich auch prüfen. Aber wie auch Herr Burg sagt, man sollte schon einen Fachmann mitnehmen. Das sind enorme Werte, die man da bewegt, wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben und das sollte dann auch passen.
Mhm. Ja, oder eine Fachfrau. Und apropos ganz kurz.
Ganz kleines, richtig.
Kleines Dankeschön hier in Freiburg an die Frau Silvia Kretzer, die mich hier unfallfrei technisch durch den ganzen Morgen schon bringt. Oh. Das muss sein, die Zeit.
Also das nenne ich wirklich respektvoll. Ich sehe schon gerade hinter unserer Scheibe wird auch gestrahlt, weil ja, die werden auch viel selten genannt. Ja, ohne dahinter, die kämen wir nämlich nicht durch.
Genau,
ja. Neben mir sitzt jetzt auch eine Frau, nämlich Britta Mersch. Sie hat während der ganzen Zeit und mit den Kolleginnen aus dem Telefonteam die Fragen der Hörer und Hörerinnen eingesammelt. Frau Mersch.
Ja, wir haben noch mal ein Plädoyer bekommen, auch für die Eigensanierung. Also wir haben ja gerade über Eigentumswohnungen gesprochen, auch in Gemeinschaften, wo unter anderem unklar ist, wie dann die Kosten verteilt werden oder ob alle eventuell einverstanden sind mit dem, was man machen möchte. Aber hier gibt es auch jemanden, der sagt, es gibt zum Beispiel auf Dörfern wunderschöne Häuser, die freistehen, die vielleicht wirklich nochmal grundlegend saniert werden müssen. Und er sagt, sowas kann auch günstiger sein als ein Neubau. Und diese Frage würde ich schon gerne mal in die Runde bringen. Also kann es sich wirklich lohnen, eine ganz alte, wirklich doll sanierungsbedürftige Immobilie zu kaufen, die man dann wirklich grundauf sanieren kann? Also kann das deutlich günstiger sein als ein Neukauf eines Neubaus?
Denkmalschutz kommt ja auch noch dazu manchmal. Ne?
Ja, also Wirtschaftlichkeit sollte man immer irgendwo beachten. Wenn die Immobilie jetzt wirklich ganz toll ist, wenn wir Schadhaftigkeit haben oder sonst irgendwas, dann hilft manchmal eben, solange jetzt nicht noch ein Denkmalschutz besteht, Abriss und Neubau. Aber tatsächlich ist es auch eine schöne Sache, wenn man jetzt wirklich eine tolle Immobilie in toller Lage gefunden hat. Die ist dann halt schon Baujahr 58 oder sowas. Dann ist es aber trotzdem eine schöne Sache. Man kann ja grundsätzlich, man kann auch vielleicht auch schon mal relativ schnell einziehen mit kleinen Maßnahmen und dann kann man die eben Stück für Stück entwickeln. Also das heißt, man muss jetzt nicht den großen Batzen auf einmal auf den Tisch legen, sondern man kann eben Stück für Stück machen. Vielleicht zuerst mal die Installation, dann die Fenster, Heizung und sowas alles mal auf den Stand bringen und dann kann man eben nach und nach eben noch die weiteren Arbeiten ausführen. Also das ist durchaus auch eine Sache, wo man mit Spaß haben kann. Aber auch in diesem Fall gilt immer im Vorfeld mit Spezialisten durchgehen. Eben der Grundbestand muss da sein, muss sauber sein, sodass ich eben darauf aufbauen kann. Und es muss eine gewisse Planung sein, wie ich die Immobilie entwickle. Also gerade Heizungstechnik ist ja im Moment in aller Munde. Da ist natürlich schon ganz wichtig, dass man da einen guten und sauberen Fahrplan hat, wie man das anstellt.
Man braucht auch ein bisschen Tagesfreizeit dann.
Sicher und auch natürlich immer noch Netz und doppelten Boden, was die Finanzierung betrifft.
Mhm. Herr Burg, stimmen Sie da ungefähr zu?
Also ich würde mal sagen, wer das Abenteuer sucht, darf sich sowas antun. Das sollte man nicht unterschätzen. Also weil wir sprachen ja, wenn ich das richtig gehört habe, von Thema Eigenleistung und selber da mal Hand anlegen und so. Also wer aus einem Bauhandwerk kommt, da würde ich sagen, okay, so ein Grundhandwerk im Idealfall, Maurer, Zimmermann, solche Geschichten, Installateur, da würde ich sagen, die haben ganz gute Chancen, die wissen auch, was auf sie zukommt. Wer zu oft die Zeitschrift Landlust gelesen hat, gesagt hat, das mache ich auch, der könnte auf dem Land aufwachen, dass es ganz anders passiert, als er dachte. Also das
hat
muss man.
Noch ein Zelt dabei.
Das muss man wollen. Wer es will, super. Gute Nerven mitbringen, viel Zeit mitbringen, ein zweites Sparschwein mitbringen, dann kann das funktionieren. Aber das Land stellt sich in aller Regel anders dar, als es in der Stadt so betrachtet wird.
Es gibt noch einen Tipp von einem Hörer aus Duisburg. Er ist selbst Handwerker, Maler und Lackierer. Und er hat auch noch so ein paar Hinweise, was Bauherren und Käufer angeht. Nämlich, wenn man mit Handwerkern zusammenarbeitet oder mit Architektinnen oder mit Bauträgern, dass man sich da vielleicht wirklich nochmal in die Recherche begibt und guckt, wie haben die Projekte in der Vergangenheit realisiert. Also gab es da gravierende Mängel. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt bei jedem Gewerk gleich möglich ist. Also ob man bei Handwerkern zum Beispiel recherchieren kann, wie haben die gearbeitet? Bei Bauträgern ist es vielleicht einfacher.
Also was man immer machen sollte, wenn ich in den Bereich gehe, dass ich Aufträge vergebe, Alternativangebote einzuholen, schauen, wie die Vergleichbarkeit ist. Und man kann sich natürlich auch von einem Handwerker Referenzobjekte vielleicht mal zeigen lassen. Vielleicht sagt er, war jetzt neulich da zwei Straßen weiter und der Eigentümer ist einverstanden, dass du das mal anschaust. Und dann kann man natürlich auch da eben mal nachfragen, wie das ist. Das ist natürlich immer der Optimalfall. Wir haben ja mittlerweile bei einigen Gewerken, da sagt der Handwerker, entweder du nimmst das Angebot oder ich gehe woanders hin. Gerade jetzt Dachdecker oder alles, was mit Energieeffizienz zu tun hat, ist ja immer noch wahnsinnig gefragt.
Ich glaube auch Zimmerleute und auch wenn es um Gas, Wasser oder sonstige Installationen geht, also die Wartezeiten sind teilweise enorm.
Ja.
Man ist, glaube ich, froh, wenn man überhaupt irgendjemand bekommt.
Ja, aber ein guter Leumund ist wichtig, also das wissen aber auch die Handwerker durchaus. Und wenn es dann natürlich, man beauftragt ja jetzt auch nicht gerade 2 Quadratmeter anzustreichen, sondern es geht ja natürlich auch schon um Wert. Also sollte man sich auch nicht unter Wert verkaufen, wenn ich an eine Auftragsvergabe rangehe.
Ist es eigentlich lohnend, gerade bei Großstädten sind die Preise ja oft sehr hoch, auch im umliegenden Umland zu schauen? Gibt es da schon spürbares Preisgefälle?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch entsprechende Versteigerungsplattformen oder sowas, kann man natürlich auch nehmen, aber auch da ist natürlich schwieriger, wieder den Leumund hinzubekommen. Mhm. Gerade wenn die von weiter kommen, ist das schwierig. Vielleicht kennt man auch jemanden, der schon entsprechende Aufträge hatte oder der eben auch ein bisschen mit Erfahrung da punkten kann und sagen kann, mit dem habe ich gearbeitet, der war super. Also wir hatten mal einen Elektriker, ich hatte bis auf eine Steckdose, die links gedreht war statt normal, war alles an diesem Haus top. Mhm. Also das sind natürlich auch Sachen, da freut man sich und dann gibt man das natürlich gerne weiter.
Mhm. Jetzt Herr Burg,
Vielleicht kleiner Tipp, ganz gut wäre es, also ich so von diesen Handwerkerversteigerungsplattformen, so unterhalte ich jetzt nicht so viel.
Ist nicht ganz optimal, stimmt.
Das ist wirklich problematisch, wenn die sich da wechselseitig unterbieten. Machen auch viele überhaupt nicht und viele Handwerker machen es auch gar nicht mit. Ich würde in der Region bleiben beim Handwerk, das ist meistens schon mal der erste gute Tipp. Ich würde auch mal vorbeifahren beim Betrieb, würde mal Hallo sagen. Ich würde schauen, was hat er schon gemacht. Häufig haben die Referenzen. Wenn es um ganze Häuser geht, ist es nochmal eine andere Geschichte. Auch dort kann man aber in der Region bleiben. Die kleineren Anbieter haben natürlich häufig nicht die Möglichkeit, auf irgendwelchen Musterhausausstellungen oder so ihre Häuser zu platzieren. Trotzdem gibt es gute Anbieter, immer auch in den Regionen, die dann auch wiederum Bauherren haben, Bauherrinnen haben, wo man sich informieren kann, sich umgucken kann. Es wird heute, also ich erlebe teilweise, dass die Häuser im Internet gekauft werden, ja. Und ein Hausbau ist einfach keine Urlaubsbuchung oder sowas. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Da muss man sich nur auf die Füße stellen und loslaufen in der eigenen Region.
Hm. Britta Mersch, Sie haben bestimmt noch Fragen.
Genau, ein Hörer, der anonym bleiben möchte, beschreibt ein Szenario, von dem er sagt, dass es häufig vorkommt bei Häusern, zum Beispiel aus den 1960er bis 1980er Jahren. Dass man zwar hört, bei der Besichtigung sind keine Altlasten bekannt, aber wenn man dann mal Proben nehmen möchte, mal in die Wand bohren möchte, zum Beispiel Asbest oder was auch immer, Schimmel, Ähnliches, dass dieser Begutachtung dann eigentlich nicht zugestimmt wird. Also dass man da wirklich mal was aufbohrt, mal eine Diele hochhebt oder Ähnliches. Wie kann man damit umgehen?
Ja, an der Stelle würde ich dem Verkäufer dann noch einen schönen Tag wünschen. Also ganz klassisch.
Ja, es ist aber ein typisches Verhalten von Verkäufern, es ist auch insofern nachvollziehbar, denn nehmen wir mal an, es kommt raus, dass Asbest in der Wand ist, dann ist in dem Moment der Verkäufer ja im Wissen, dass da Asbest in der Wand ist. Hm. Dann kann er dem nächsten Käufer das nicht mehr unbedingt verheimlichen. Der kommt selber in eine ganz schwierige Lage, deswegen schützen sich die Verkäufer natürlich an der Stelle auch. Ob ich dem jetzt noch ein schönes Leben wünschen würde, weiß ich nicht. Es käme drauf an, wie viel, wo ist es Asbest? Ist es draußen? Ist es drinnen? An welcher Stelle? Kriege ich es vielleicht später raus? Das ist halt der Punkt, wo mir in dem Moment ein Fachmann hilft und sagt, komm, also die Asbestwand, selbst wenn sie voll ist, die kriegen wir entfernt.
Ja. Sie hatten vorhin mal kurz den Punkt auch angesprochen, wo ich noch einmal nachhaken wollte, das Verheimlichen des Verkäufers. Wann genau verheimlicht der denn was? Und wie finde ich das raus?
Also sagen wir mal, der Verkäufer muss jetzt nicht von sich aus vollständig sein gesamtes Wissen preisgeben, aber nehmen wir mal einen krassen Fall, das Haus hat gar keine Baugenehmigung und er weiß es, dann kann natürlich der ganze Vertrag unwirksam werden, obwohl diese Fälle sehr selten sind, ist aber durchaus so, auch das kann passieren. Aber was er weiß und was er nicht weiß, da wird es sehr schwierig, denn wie soll ich es rausbekommen? Mhm. Skeptisch sollte ich werden, wenn die ganze Kiste 100 Jahre alt ist, aber gerade frisch gestrichen wurde. Und alles sieht so ganz neu aus. Irgendwie, da sollte ich schon mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen schauen.
Mhm. Gut, per se, es schadet ja nichts, die Immobilie aufzuhübschen, aber tatsächlich die Problematik ist da, wenn man die Sachen nicht, die Problematik im Vorfeld nicht sieht. Eine arglistige Täuschung, das ist ja dann eben die Möglichkeit, wo man dann über eine Anfechtung des Kaufvertrages nachdenken kann in rechtstechnischer Sicht, muss man natürlich irgendwie nachweisen können. So, und da muss man natürlich auch irgendwie in diesen subjektiven Tatbestand, also die inneren Beweggründe des Veräußerers sehen. Und wenn ich da jetzt nicht irgendwie einen Zeugenbeweis auffahren kann, dass eben der Vormieter sagt, das war aber bekannt, das habe ich dem schon gesagt, dass da ständig Wasser eindringt. Und der hat dann eben nur letztes Jahr nochmal neu gestrichen. Dann habe ich natürlich eine gute Möglichkeit. Ansonsten wird es schwer. Da muss ich dann halt bei Problemfällen dann doch wieder an die Zusicherungen oder Garantieerklärungen im Rahmen des Kaufvertrages denken.
Mhm. Es gibt aber auch immer wieder Hörer, die selbst als Makler arbeiten und so ein bisschen in die Bresche springen für ihren Berufsstand. Die sagen, was hier teilweise beschrieben wird, das spricht auch wirklich für eine Unseriosität. Also hier schreibt zum Beispiel ein Hörer, er sei selbst Makler und er achtet sehr wohl darauf, dass auch Mängel bekannt werden und dass man da eine seriöse Beratung macht. Er sagt, häufig haben Eigentümer selbst gar keine Ahnung, was da vielleicht für Altlasten schlummern und er sieht seine Rolle schon auch, da wirklich auch Käufern umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. Also wird die Berufsgruppe hier vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu sehr in die Mangel genommen, ist quasi die Frage, die sich dann ja anschließt. Also wie kann ich auch vielleicht einen seriösen Makler dann erkennen auch.
Ja, also die schwarzen Schafe sind überall gleichermaßen verteilt, da nehme ich niemanden von aus. Es gibt natürlich auch Makler, die dem Berufsstand jede Ehre machen.
Aber wir hatten doch auch darauf hingewiesen, dass es gar keine Ausbildung braucht, um Makler zu werden.
Genau, aber es gibt trotzdem gute und es gibt schlechte. Also es ist natürlich hilfreich, wenn man auch da vielleicht schon von jemandem, der sich öfters damit beschäftigt hat, vielleicht einen guten Tipp bekommt, wer ein guter Makler ist. Also immer gerne beim örtlichen Haus- und Grundeigentümerverein anfragen. Wir kriegen ja dann eben dann über die Empfehlungen auch immer ganz, ganz gutes Feedback, ob die Erwerber jetzt zufrieden waren oder nicht. Es gibt natürlich auch Makler, die dann Wochen, Monate, die kassieren allein Auftrag und machen dann monatelang fast nichts. Das kann passieren, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, wir wollen ja Geld verdienen und wir schauen, dass wir das eben im Sinne des der Auftraggeber dann natürlich auch schön und umfassend und übersichtlich abhandeln. Also ein Makler kann auch wirklich eine Hilfe sein, gerade wenn es jetzt um die Kalkulation geht, entweder zur Veräußerung oder auch zum Erwerb. Auch er hat ja oftmals eben schon einen gewissen Sachverstand. Also das ist aber ganz unterschiedlich.
Herr Burg? Ja, ich wollte gerade sagen, ich sollte jetzt nicht so viel sagen, so müsste ich mir den Herrn Buse als Anwalt nehmen später, weil ich da irgendwelche Makler verfolgen. Aber das ist ganz unterschiedlich. Ich finde es ein schwieriges Metier. Und was die Gebäudewertermittlung angeht, sind meiner Erfahrung dann doch sehr durchwachsen. Also schnell ist es mal die örtliche Sparkasse, die mit Vertrauen wirbt und mit ihrer Maklerentourage und andere mehr. Also wenn ich eine wirklich seriöse Gebäudewertermittlung haben will, dann sollte ich mir auch dafür einen Sachverständigen eigentlich nehmen, der das unabhängig beurteilen kann. Und ansonsten halte ich mich jetzt besser lieber zurück.
Dann gebe ich wieder an Frau Mersch, die hat die weiteren Hörerfragen.
Genau, Peter Gölter hat gerade noch geschrieben, greift nochmal das Thema Handwerker auf und sagt, um die Qualität von Handwerkern zu beurteilen, kann man natürlich auch gerichtlich zugelassene Baugutachter fragen. Die wissen dann, wem sie vor Gericht öfters begegnen und wie die sich verhalten. Baugutachter, kann man da nachhaken?
Wenn man jetzt gerade einen kennt, kann man den natürlich auch ansprechen, aber die sind jetzt natürlich auch ein bisschen rar gesät. Also man sollte immer schauen, dass man sich von fachkundigen Leuten da einfach beraten lässt, sei es jetzt der Haus- und Grundeigentümerverein oder sei es eben aus der Bekanntschaft jemanden, der gute Erfahrungen gesammelt hat, dem man natürlich auch Vertrauen schenken kann, dann kann man das natürlich auch so auf dem Wege machen. Also das ist ganz unterschiedlich.
Ja, meine Erfahrung ist auch, dass die sich sehr zurückhalten, die Sachverständigen natürlich, und das ist auch nachvollziehbar. Mhm. Ich meine, die tauchen immer wieder dann vor Gericht auf, die müssen sich da bedeckt halten. Es kann sein, dass die mal den einen oder anderen Tipp geben, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, sind natürlich nachvollziehbar zurückhaltender unterwegs.
Mhm. Eine Hörerin hat noch eine kurze Frage. Sie sagt, sie hat was erworben und der Notar hat den Eigentumswechsel über Monate nicht an das Grundbuchamt weitergeleitet. Das sei für sie sehr ärgerlich. Gibt es da Regelungen oder Fristen?
Ja, grundsätzlich, wenn Fälligkeit da ist, der Kaufpreis bezahlt wird, dann sollte natürlich auch die Mitteilung an das Grundbuchamt erfolgen. Das kann natürlich immer noch mal ein paar Wochen dauern, je nach Grundbuchamt dann sicherlich auch mal ein bisschen länger. Aber man sollte schon schauen, dass man das eben relativ zeitnah bekommt. Ist ja auch manchmal die Situation, dass ich eben unter Umständen dann auch einen Eigenbedarf gegenüber einem Mieter, der vielleicht noch in dem Haus oder in der Eigentumswohnung drin ist, geltend machen möchte. Das kann ich eben selbst nach wirtschaftlichem Übergang noch nicht machen, sondern das kann ich erst aussprechen, so eine Eigenbedarfskündigung, wenn ich dann tatsächlich auch als Eigentümer mit Vollrecht im Grundbuch eingetragen bin, weil erst dann der Eigentumsübergang auch von Gesetzes wegen hier diesen Vermieterwechsel vollzieht.
Ja, und auch der kleine Tipp, dass der Notar einfach verpflichtet wird, dass wenn er die Geschichte zum Grundbuchamt gibt, dass er mich dazu dann bitte auch informiert als Käufer, weil ich dann mitbekomme, hat er es denn jetzt getan oder nicht? Und sonst klingel ich halt mal beim Notar und stehe mal in der Kanzlei.
Mhm, genau.
Wo wir gerade nochmal bei Notaren sind und Verträgen, wie bindend sind denn eigentlich Vorverträge bei diesen Kaufverträgen?
Der Vorvertrag ist, es geht ja immer um eine Liegenschaft, um ein Grundstück. Und wir hatten ja eben schon im Vorfeld gesagt, das sind formpflichtige Verträge. Und der Vorvertrag bezieht sich ja auch wieder auf ein Grundstück. Und wenn der verpflichtend sein soll, bedarf er auch dieser notariellen Form. Nur dann kann er eben auch eine Bindungswirkung erzielen.
Ganz wichtiger Punkt, gibt es auch gerade eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof zu Reservierungsvereinbarungen. Ja. Wenn Reservierungsvereinbarungen in so einen Bereich reinkommen, dann ist es auch dort, also wir hatten schon Reservierungsvereinbarungen vorliegen, die ihrerseits beurkundungspflichtig gewesen wären. Also wer eine Reservierungsvereinbarung unterzeichnet hat, viel Geld gezahlt hat, dann doch nicht die Immobilie kauft, da lohnt sich auch mal ein Gang zum Anwalt, das mal überprüfen zu lassen, ob das überhaupt wirksam zustande gekommen ist.
Das heißt also, für die Reservierung bezahle ich auch schon?
Oft in Großstädten ist es so, da ist ja Wildwest unterwegs gewesen. Wie gesagt, der Bundesgerichtshof hat das jetzt mal ein bisschen geklärt. Mhm. Das wird in Zukunft so nicht mehr weiterlaufen können. Aber wenn ich hatte Kunden, die hatten 5.000 Euro gezahlt, dann gab es Probleme, dann haben die den Kauf nicht vollzogen. Und dann ist die Frage, was ist denn mit den 5.000 Euro? Sind die jetzt weg? Und da habe ich jedes Mal grundsätzlich gesagt, das lassen wir mal anwaltlich überprüfen.
Die Ergebnisse waren dann wie folgt?
Die waren in der Regel so, dass das Geld sehr schnell zurückkam.
Ah ja, gut zu wissen. Wenn ich jetzt, obwohl eigentlich schon alles in die Wege geleitet ist und nach 3 Tagen ist dann der Notartermin, doch nochmal auf einen Mangel aufmerksam gemacht wurde. Vielleicht, weil ich zufällig einen Nachbarn in meinem zukünftigen Wohnbezirk treffe und der mir sagt, naja, Sie wissen schon, dass hinterm Haus bald die Autobahn zu der Autobahnzubringer gebaut wird. Und ich möchte dann zurücktreten wegen eines Mangels, der mir vorher nicht geschildert wurde. Wie stehen da meine Chancen?
Ja, Rücktrittsrechte müssen vereinbart werden. Ansonsten wird es natürlich ein bisschen schwierig. Wenn der Kaufvertrag unterzeichnet ist, wird es da an der Stelle schwierig. Muss man immer schauen, ist das eine ganz wesentliche Sache oder ist das irgendwas, was für mich jetzt wichtig war, aber objektiv vielleicht nicht so unbedingt.
Naja, ein Autobahnzubringer, der sehr nah ist, mindert ja, glaube ich, schon den Wert. Ne?
Aber da wird es dann tatsächlich sehr, sehr schwer.
Ich sehe schon, es wird schwer. Es würde wahrscheinlich, gerade was solche Mängelbeschreibungen anbelangt, gleich die nächste Sendung füllen. Das heißt, das Thema bleibt heiß und auch wenn das mit der Sanierung etwas klarer ist, können wir uns dem Thema wieder annehmen. Ich danke jetzt erstmal an dieser Stelle meinen Gesprächsgästen. Zugeschaltet aus Freiburg war Peter Burg, Ingenieur beim Institut für Bauen und Wohnen. Hier im Studio war Michael Buser. Er ist Jurist bei Haus und Grund bei der Grafschaft Moers. Gleich geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit meinem Kollegen Georg Ehring und der Sendung Umwelt und Verbraucher. Dort geht er der Frage nach, was eigentlich umweltverträglicher ist. Einweg oder Mehrweg? An dieser Stelle bedankt sich Britta Fecke fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.